Ich habe von einer gläubigen christlichen Frau gelesen, die auch Mutter ist oder war. Ihr Name war Monika. Und ihr Mann war kein Christ und ihr Sohn auch nicht. Als Teenager war ihr Sohn sogar ein richtiger Rebell. Er war faul, er klaute, er war ein Dieb, er log, er betrog, er lebte völlig unmoralisch, ging mit jeder Frau ins Bett. Und er hatte einen Sohn von einer Frau, mit der er nicht verheiratet war. Ich glaube, solche Söhne, die hätte man nicht so gern, oder? Und auch die Mutter, die Monika, war total verzweifelt. Aber sie hat für ihren Sohn gebetet. Und eines Tages hatte sie eine Vision. Wie in einem Traum sah sie, wie ihr Sohn durch Jesus völlig verwandelt worden ist. Sein Gesicht strahlte vor lauter Freude für den Herrn. Und das ermutigte sie weiter zu beten. Zu beten und zu beten. 9 Jahre lang hat sie für ihren Sohn gebetet. Mit 28 Jahren gab dieser Sohn, dieser junge Mann, endlich sein Leben Jesus Christus. Er wurde ein geistlicher Lehrer und Prediger, Bischof und Schriftsteller und wurde eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des frühen Christentums. Sein Name war Augustinus und er bekehrte sich im Jahre 386 nach Christus. Schon ein bisschen her, ist mir klar, aber Gott hört auch heute noch unser Gebet. Und Andrew Murray, ein Theologe aus dem vorvorigen Jahrhundert, hat mal gesagt, die Macht des Gebetes hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir da reden. Also es geht nicht nur um unsere Wünsche, es geht auch um den, der unsere Wünsche vielleicht erfüllen wird oder doch nicht. Und die Frau von Billy Graham, Ruth, hat einmal gesagt, ich danke Gott dafür, dass er meine Gebete nicht immer erhört hat. Hätte er das getan, hätte ich öfter den Verkehrten geheiratet. Ja, vielleicht hätten wir auch manchmal den Verkehrten nicht geheiratet. Und vielleicht kennt ihr auch dieses alte Lied, wo Manfred Siebald auch mitgeschrieben hat, wo es um Petrus geht. Und da heißt es, beten ist reden mit Gott und hören. Also beten als ein Gespräch mit Gott. Und von so einem Gespräch mit Gott berichtet uns auch das erste Buch Mose. Erleben wir Abraham, wie er mit Gott redet. Und ich lese mal aus Kapitel 18 die Verse 16 bis 33. Danach machten sich die drei Besucher Abrahams auf den Weg nach Sodom und Abraham begleitete sie noch ein Stück. Übrigens etwas, was typisch zur Gastfreundschaft der damaligen Zeit gehörte. Wenn Gäste weggegangen sind, dann war der Gastgeber nicht froh, dass die endlich weg sind, sondern er hat sie noch ein Stück begleitet. Das war Teil der Gastfreundschaft damals. Und einer von den dreien, wir erfahren das ja dann so im Laufe dieses Berichts, einer der drei ist ja Gott selbst in Menschengestalt oder als Engel oder wie immer man sich das vorstellen will. Und der denkt bei sich, soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? Wenn er durch mich, also Abraham durch mich, der Stammvater eines großen und mächtigen Volkes wird, dann kann ich es ihm nicht vorenthalten. Schließlich soll sogar allen Völkern der Erde durch ihn Gutes zuteil werden. Ihn selbst habe ich auserwählt und er soll seinen Nachkommen auffordern, so zu leben, wie es mir gefällt. Sie sollen das Recht achten und Gerechtigkeit üben, damit ich meine Zusage einlösen kann, die ich Abraham gegeben habe. Das alles denkt sich Gott bei sich, als er da mit den anderen beiden und mit Abraham unterwegs ist. Und dann spricht Gott es laut aus. Harte Anschuldigungen habe ich über die Menschen von Sodom und Gomorra vernommen. Sie sollen ein abscheuliches Leben führen. Ich gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen, ob die schweren Vorwürfe wirklich zutreffen. Und dann gehen die zwei anderen Männer weg und nur der Herr blieb noch mit Abraham zurück. Abraham trat näher heran und fragte, Willst du wirklich Unschuldige und Schuldige zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und dir dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Es wäre Unrecht von dir, Sodom ganz zu vernichten, denn dann tötest du ohne Unterschied den Schuldlosen und den Schuldigen und behandelst beide gleich. Das wäre nicht recht. Du bist doch der Richter der ganzen Welt und willst gegen die Gerechtigkeit verstoßen? Da erwiderte der Herr: Wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, werde ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Abraham aber ließ nicht locker. Ich habe es nun mal gewagt, mit dem Herrn zu sprechen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin. Angenommen, es gibt bloß 45 Menschen, die kein Unrecht getan haben. Willst du wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt zerstören? Nein, sagte der Herr, wenn ich 45 finde, verschone ich die Stadt. Abraham tastete sich noch weiter vor. Und wenn es nur 40 sind? Der Herr versprach, sichtlich schon ein wenig genervt, auch dann vernichte ich die Stadt nicht. Bitte werde nicht zornig, wenn ich weiterrede, bat Abraham. Vielleicht gibt es nur 30 dort. Selbst dann werde ich es nicht tun. Und Abraham setzte zum 5. Mal an. Ich habe es nun einmal gewagt, Herr, mit dir zu reden. Angenommen, es sind nur 20. Und der Herr sprach, dann werde ich die Stadt trotzdem verschonen. Mein Herr, sagte Abraham, bitte werde nicht zornig, wenn ich zum Schluss noch einmal spreche. Was wirst du tun, wenn dort nur 10 Unschuldige wohnen? Wieder antwortete der Herr, die 10 werden verschont bleiben, ebenso die ganze Stadt. Und dann ging der Herr weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte zu seinem Zelt zurück. Lässt Gott mit sich reden? Das ist die Frage, die sich aus dem Bericht für mich ergibt. Und wer schon einmal den Handel auf einem orientalischen Basar mitverfolgt hat, wird ganz schnell daran erinnert, an diese Szene. Da geht es genauso zu. Abraham handelt mit Gott. Man könnte fast schon sagen, er schachert mit Gott in bester orientalischer Händlermanier. Er war ja ein orientalischer Patriarch. Schön unterwürfig, fast ein bisschen schleimerisch, natürlich nur auf den Vorteil des anderen bedacht und so in klassischer Salamitaktik, so eins nach dem anderen. Solange, bis es nicht mehr geht, weil irgendwann reicht's Gott und Gott geht weg, sagt jetzt Schluss. Abraham, bis hierher und nicht weiter. Vielleicht hat Abraham bei diesem ganzen Handel, bei seinem Gespräch mit Gott, vielleicht auch das Schicksal von Lot, seinem Neffen, vor Augen und dessen Familie, die ja, wir haben es letzten Sonntag gehört, ja, sich von Abraham getrennt haben und dort in die Jordanebene nach Sodom und Gomorra gegangen sind und dort gewohnt haben. Und letztlich, und das finde ich das Charmante auch ein Stück weit an diesem Bericht, ist das, der Handel ist abgeschlossen. 10 Gerechte. Und Gott geht über diesen abgeschlossenen Handel hinaus. Er verschont zwar die Stadt nicht, weil es gibt ja auch nur 4 Gerechte, nämlich Lot, seine Frau und die beiden Töchter. Aber Lots Familie wird gewarnt und Lot und seine Familie können fliehen aus der Stadt, bevor Gott sie zerstört. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, wenn ihr diesen Bericht lest, aber in unserer heutigen Zeit, auch in unserer Gesellschaft, also ich finde schon sehr schräg, was Abraham da macht. Vielleicht sogar auch ein bisschen unmöglich. Weil wir sind gewohnt, wir gehen in ein Geschäft, da ist ein fester Preis, da kann man vielleicht nochmal einen Rabatt aushandeln, aber das auch nur ganz selten und wir bezahlen ohne mit der Wimper zu zucken den festen Preis. Wir sind es nicht gewohnt, in unserer Gesellschaft zu handeln. Ganz anders Abraham. Vielleicht nur ein hartgesottener Kaufmann würde das heute auch so tun. Und der französische Philosoph Voltaire, der hat darüber geschrieben, ein bisschen gespottet darüber, und er sagt, dieser alte Schacherjude, sogar seinem Gott gegenüber kann er das Feilschen nicht lassen. Also man merkt, Voltaire war kein besonderer Freund von Menschen, die Juden waren. Aber mich fasziniert eines an der Geschichte. Und das finde ich so dermaßen fantastisch. Abraham findet sich nicht mit den Gegebenheiten ab. Er will was verändern. Und er will sogar am Ratschluss Gottes was verändern. Gott hat gesagt, ich werde die Stadt zerstören. Und Abraham will es verhindern. Er kann es nicht verhindern. Aber Gott zerstört die Stadt trotzdem. Aber Abraham versucht, an diesen Gegebenheiten was zu ändern. Wir würden heute sagen, Abraham ist ein fürbittender Beter, der auch schon mal mit Gott verhandelt, um das, was ihm am Herzen liegt. Und dabei erhebt sich eben die Frage, lässt Gott mit sich reden? Es geht um die Chancen und Grenzen von Fürbitte. Aber lasst uns noch ein bisschen an dem Bericht bleiben und so drei kurze Beobachtungen noch einmal festhalten. Der Bericht erweckt zunächst den Eindruck, als sei Gott der Ungerechte, der Grausame und der Mensch der Liebevolle, Gnädige und Gerechte. Was hat Abraham für ein Bild von Gott? Was haben wir für ein Bild von Gott? Wer ist Gott für uns? Glaubt Abraham, dass Gott ungerecht ist, grausam ist? Glauben wir das? Was haben wir für ein Bild von Gott? Ja. Glaubt Abraham, dass er Gott von seinem Gerichtshandeln abbringen muss? Glaubt er, dass Gott keine Lösung hat für Lot und seine Familie? Wir lesen, dass ein Geschrei aus diesen Städten zu Gottes Ohren gedrungen ist. Und dieses Geschrei sind Hilferufe. In Sodom werden Menschen ausgebeutet. Gastfreundschaft wird dort mit Füßen getreten. Fremdlinge werden nicht geschützt. Es herrscht Willkür der Mächtigen und Vergewaltigung der Niedrigen. Es klingt fast so ein bisschen wie unsere heutige Zeit. Wie so eine schlechte Schlagzeile aus einer Tageszeitung von heute. Aber weil Gott ein gerechter Richter ist in dieser Welt, und das bemerkt Abraham ja zu Recht, bleiben diese Hilferufe nicht ungehört von Gott. Und heute sind es vielleicht die Rufe aus den Slums, aus den Flüchtlingslagern dieser Welt, wo hungernde Menschen sterben müssen vielleicht. Rufe, wo hinter einer Kulisse von Wohlstand und Recht Unrecht geschieht. All diese Rufe hört Gott. Auch heute noch. Aber Abraham fällt auf der anderen Seite vom Pferd runter mit seinem Anliegen. Er will um der wenigen Gerechten willen die anderen verschonen. Und das ist falsch verstandene Liebe, falsch verstandene Gnade. Denn wer Unrecht tut, der hat auch die Folgen davon zu tragen, im Alten Testament allemal, weil es noch keine Vergebung durch Jesus gegeben hat. Und Gott will die Gerechten verschonen, aber eben die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Und das ist das, was uns heute so schwerfällt am Alten Testament, weil Gott keine andere Möglichkeit hat. Aber Gott hört die Fürbitte von Abraham, erfüllt sie nur auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist etwas, was wir heute auch oft erleben. Dass wir Gott um etwas bitten und Gott erfüllt diese Bitte möglicherweise ganz anders. Ein zweites. Es heißt in unserem Bericht im Vers 22, der Herr blieb noch mit Abraham zurück. Es gibt einen Punkt in diesem Bericht, wo Gott auf etwas wartet von Abraham. Wo er stehen bleibt und Abraham die Gelegenheit gibt, seine Gedanken zu äußern. Und er wartet darauf, auf unsere Fürbitte. Gott wartet darauf, dass wir mit ihm reden, dass wir mit ihm auch über die notvollen Situationen in unserem Leben und im Leben anderer Menschen in der Welt sprechen. Darauf wartet Gott. Er gibt uns die Gelegenheit dazu. Wir nutzen sie oft viel zu wenig. Und Abraham hat die Aufforderung verstanden. Jetzt ist die Zeit, denkt sich Abraham, jetzt ist die Zeit, wo ich mal mit Gott über meine Gedanken bezüglich Sodom und Gomorra reden kann. Und wir haben es ja gelesen oder gehört, wie er das dann gemacht hat. Gerhard von Rath, ein bekannter Alttestamentler, auch schon aus dem vorigen Jahrhundert, der hat das so formuliert: Abraham trat an sein Gegenüber dicht heran wie einer, der etwas ebenso Dringliches wie Diskretes vorbringen möchte. Hey Gott, lass uns mal über Sodom reden. Ich habe da so ein paar Ideen. Ja? Könntest du nicht? So ungefähr. Also etwas Intimes, gar nicht so öffentlich. Ja? Und genauso wie Abraham können auch wir die Absichten Gottes ja nicht wirklich durchschauen. Aber eines ist klar und eines sollten wir uns merken. Gott wartet darauf, dass wir mit ihm reden über unsere Gedanken, aber eben auch zuhören, was er dann zu sagen hat. Und Abraham erringt mit Gott um die Menschen in dieser verdorbenen Stadt. Es hätte ihn ja gar nicht betreffen brauchen. Sodom war weit weg, also für damalige Begriffe weit weg. Und Hauptsache, wir kommen gut weg, uns geht's gut, uns trifft es nicht. Das ist so eigentlich eine Haltung, die dem Menschen so zu eigen ist. Gott sei Dank haben es die Menschen damals im Ahrtal und heuer in Slowenien nicht so erlebt, dass Menschen gedacht haben, ach, das ist weit weg, sondern die Hilfe war da und es ist erstaunlich, war schon im Ahrtal vor ein paar Jahren so erstaunlich, wie aus ganz Deutschland Menschen gekommen sind, um dort mitzuhelfen. Sich die Hände und die Füße dreckig zu machen und sich nicht zu scheuen, wirklich im Schlamm rumzuwarten dort. Und in Slowenien passiert im Moment genau das Gleiche. Und Abraham, für ihn war das auch wichtig. Es könnten doch in Sodom Menschen leben, die nicht so schlimm sind. Hat er gedacht. Und er hat sicherlich Lot und seine Familie vor Augen gehabt, aber es hätten ja noch andere sein können. War es nicht. Aber während andere sich vom Unglück der Menschen um uns herum die Augen verschließen, bleibt Abraham stehen und hält mit Gott Fürsprache und Fürbitte. Und Abraham hat so für seine Mitmenschen das Wichtige getan. Es blieb nicht unverbindlich, oft in einer billigen Barmherzigkeit, sondern er bleibt stehen und ringt mit Gott um die Menschen in dieser verdorbenen Stadt. Ja, wie ist es nun mit Fürbitte? Wir erleben ja Unterschiedliches. Wenn wir Gott bitten, also Fürbitte ist ja ein Bittgebet für andere, nicht für mich selber. Ja, das müssen wir wirklich unterscheiden. Das ist ein Unterschied. Ja, wenn ich für mich und meine Anliegen bete, ist es keine Fürbitte. Ja, außer ich bin eine gespaltene Persönlichkeit, aber das sind die wenigsten. Abraham handelt mit Gott. Und auch wenn manche meinen, so ein feilschender Jude wie Abraham, Abraham feilscht nicht. Sondern Abraham weiß, dass er mit Gott über die Geschicke der Welt und der Menschen reden darf. Bin ich fest davon überzeugt, dass das nicht die Händlermentalität von Abraham ist. Er macht es halt auf die Art und Weise, weil er das wahrscheinlich kennt und gewohnt ist. Aber Abraham ist einer, der weiß, dass er mit Gott reden kann. Und so möchte ich auch beten können, dass ich weiß, wir dürfen mit Gott über die Geschicke der Welt und anderer Menschen reden. Was dabei rauskommt, ist eine andere Geschichte. Aber was sind die Dinge, die an dem Gebet von Abraham oder an dem Beten so eindrücklich sind? Zwei Sachen sind mir da besonders hängen geblieben. Zum einen heißt es in Vers 27, ich habe es nun mal gewagt, mit dem Herrn zu sprechen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin. Abraham kommt zu Gott und weiß um seine Stellung vor Gott. Demut, was wir heute vorher am Anfang schon gehört haben. Das ist Demut. Zu wissen, wer ich bin und zu wissen, wer Gott ist. Und nicht, hey, ich bin der Superchrist und ich habe die Superposition im Reich Gottes und alles Mögliche und ich bin schon 50 Jahre Pastor und habe dir treu gedient und jetzt hör endlich auf mich. Nein. Abraham, der, wir haben es ja letzten Sonntag schon gehört, der eigentlich alles Recht dazu hätte, bestimmend aufzutreten, lässt Lot die Wahl, wo sie hingehen sollen bei der Trennung von den Herden. Und auch hier wieder, mit großer Demut beugt sich Abraham vor Gottes Augen. Und deshalb noch einmal das, was Andrew Murray gesagt hat, die Macht des Gebets hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, mit wem wir da reden. Auf der einen Seite lässt Gott mit sich reden. Wir dürfen und erwartet darauf, dass wir mit ihm reden. Auf der anderen Seite erlebe ich es aber auch, dass Menschen Gott im Gebet fast anschreien. Und nur eine erhöhte Lautstärke beim Beten macht mein Gebet nicht vollmächtiger. Ja? Ich kann es ganz normal formulieren, aber immer in dem Bewusstsein, ich bin nicht der, der hier das Sagen hat. Ich bin der, der das Bitten hat. Wer sich dessen genau bewusst ist, mit wem er redet, nämlich mit einem allmächtigen und auch souveränen Gott, der darf dann auch durchaus mit Freimut beten. So wie wir es auch in der Apostelgeschichte lesen von den ersten Jüngern, dass sie um diese Freimütigkeit bitten. Freimütigkeit diesmal im Umgang mit anderen Menschen. Aber wenn ich weiß, wer ich vor Gott bin und welchen Gott ich habe, dann weiß ich auch um meine Stellung. Dann bin ich ein Kind Gottes, ein Königskind, jemand, der das Mächt, den die größte Macht auf dieser Welt an seiner Seite hat. Und das weiß Abraham. Und er spricht mit einem ganz kühnen Mut und er tastet sozusagen die Güte Gottes ab. Ja, er checkt ab, Gott, wie weit bist du bereit zu gehen? Wie viel Rabatt gibt's? Ja? 50, 45, 40, 30, 20, 10? Aber dann ist Schluss. Dann sagt Gott, nee, weiter gehe ich nicht. 10 ist das Maximum. Und Abraham respektiert das. Als Gott Schluss macht und geht, rennt Abraham nicht hinter Gott her und sagt, hey Gott, warte noch einen Moment, vielleicht auch noch 5 oder 4 oder... Ja? Nein, als Gott sagt, hier ist die Grenze, geht Abraham zurück nach Hause. Trennen sich die Wege zwischen Gott und Abraham. Und das wünsche ich mir so sehr, dass ich das lernen kann, beim Fürbittegebet auf Gott zu hören, ihn nicht nur mit meinen Bitten zu bestürmen, sondern auch zu hören, was er dazu sagt. Und dann einfach auch zu merken, wo sind die Grenzen? Wo ist auch die Grenze meiner Fürbitte? Und es ist kein Kleinglaube bei Abraham. Es ist keine Entmutigung, dass Abraham einfach nicht mehr weiterbetet, weil er nichts erlebt hat von Gott, sondern es ist Gott selbst, der dieses Gespräch beendet. Ich glaube, Abraham hat schon weitergemacht. Aber Gott hat gesagt, hier ist die Grenze. Und es gibt eine für mich sehr eindrückliche Geschichte, die ist jetzt auch schon viele Jahrzehnte alt, von einem Mann im Reich Gottes hier in Deutschland, der viel für Menschen um Heilung gebetet hat und auch erlebt hat, wie Gott geheilt hat. Und dann wird sein Sohn schwer krank, todkrank. Und er betet natürlich auch für seinen Sohn. Aber Gott holt seinen Sohn zu sich heim. Er wird nicht geheilt. Ihr könnt euch vorstellen, dass das schon ganz schön den Glauben eines Menschen herausfordert, wenn sowas passiert. Und dann fragt Gott diesen Mann, diesen gestandenen Christen, der so viel Gebetserhörungen erlebt hat, willst du trotzdem weiter um Heilung beten? Und dieser Mann hat gesagt, ja, will ich. Und er hat es auch getan und Gott hat ihn auch weiterhin gebraucht. Das sind die Grenzen von Fürbitte, aber auch die Chancen von Fürbitte. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen, nur weil wir einmal oder vielleicht öfter mal auch nicht erleben, wie Gott reagiert oder zumindest nicht so reagiert, wie wir es wollen. Fürbitte hat ihre Grenzen. Und zwar zum einen meine Einstellung zu Gott. Wenn ich glaube, ich hätte von Gott was zu fordern oder ich hätte ein Recht darauf, dass Gott jetzt endlich mir auch was Gutes tut. Und auch die Souveränität Gottes. Er entscheidet letztlich selber, Gott entscheidet selber, wie er mit dieser Fürbitte umgeht, wie er, ja, was er macht oder auch nicht macht. Mehr dazu findet ihr auf den Impulsblättern. Es gibt noch mehrere Grenzen und auch Chancen von Fürbitte, findet ihr auf den Impulsblättern auf der Rückseite, habe ich euch mal aufgeschrieben, würde jetzt den Rahmen dieser Predigt sprengen. Lässt Gott mit sich reden? Das ist die Frage gewesen und ist sie wahrscheinlich auch heute noch. Und wir können diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Gott lässt mit sich reden, wenn wir es in seinem Rahmen tun und auch dabei auf ihn hören. Dann lässt Gott auch mit sich reden. Also es gibt schon ein paar Einschränkungen an der Stelle. Es gibt aber auch, und das sind die Chancen von Fürbitte, zwei wunderbare Verheißungen im Neuen Testament. Die will ich euch noch am Schluss vor Augen stellen. Johannes 15, Vers 7. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Hier haben wir die Chance und die Begrenzung von Fürbitte in einem Satz formuliert. Jesus bringt es genau auf den Punkt. Die Grenzen sind, wenn wir in Jesus bleiben, also wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und wenn seine Worte in uns bleiben, wenn wir uns damit beschäftigen, was sein Wille ist. Aber dann gibt es keine Grenze mehr für Fürbitte. Dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Und das hat ja mal vor, da war ich junger Christ, da habe ich den Satz zum ersten Mal gehört. Ihr kennt den wahrscheinlich, weil er schon viel älter ist. Wenn wir immer das wollen, was Gott will, dann können wir immer unseren Willen tun. Ja? Also wenn ich will, das will, was Gott will, dann kann ich immer das tun, was ich will. Weil es ja immer Gottes Wille ist. Ja, man kann es auch übertreiben, aber das steckt so ein bisschen in dem Vers drinnen. Und der zweite Vers, den finden wir im 1. Johannesbrief, 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, wiederum nach seinem Willen, so hört er uns. Und er hört uns. Ja? Das bedeutet aber, ich muss den Willen Gottes kennen. Und deshalb ist beim Gebet nicht nur, dass Gott auf mich hört, sondern dass ich auch auf Gott höre. Und das Erstaunliche ist, dass in Gebetszeiten, wo wir auch zwischendrin auch Stille haben, Gelegenheit haben, auf Gott zu hören, Gott durchaus antwortet. Wir müssen ihm nur die Gelegenheit dazu geben. Aber unsere Gebetszeiten sind ja oft so, dass wir zack, 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 wie so ein Maschinengewehr unsere Bitten auf Gott losstürmen. Macht mal ein bisschen Pause. Und hört ganz bewusst, was sagt denn Gott? Gebet ist ein Gespräch. Gebet ist Hören auf Gott und Reden mit Gott. Wir haben einen Gott, mit dem wir reden können, weil er uns Menschen als Gesprächspartner ernst nimmt. Das müssen wir, glaube ich, verinnerlichen. Gott nimmt uns als Gesprächspartner ernst. Er hat uns ja so erschaffen, dass wir ein Gegenüber zu ihm sind, dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen können, dass es Kommunikation zwischen Gott und uns Menschen gibt, dazu sind wir ja erschaffen. Und auch durch unsere Sünde ändert sich ja nichts an dieser grundsätzlichen Gegebenheit. Und weil Gott uns ernst nimmt als Gesprächspartner, wird unser Gebet auch niemals wirkungslos bleiben. Und dann hängt es gar nicht davon ab, wie lange ich bete, wie viele Worte ich mache, in welcher Sprache ich bete, ob ich viel Zeit oder wenig Zeit dafür habe, ob ich mich in stille Kämmerlein zurückziehe, wie es so schön heißt, oder ob ich beim Spazierengehen einfach bete. Ich habe mir es angewohnt, wenn ich mit dem Hund hier unterwegs bin und ich höre das Folgetonhorn vom Rettungswagen, dass ich für den Menschen, der da jetzt wahrscheinlich drinnen liegt, bete. So ein Satz nur, ja. Ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, worum es geht, ich weiß nicht, was der hat. Aber wenn ein Rettungswagen mit Blaulicht und Folgetonhorn Richtung Krankenhaus fährt, dann ist es schon was Ernstes. Ja. Und dann spreche ich ein kurzes Gebet für diesen Menschen. Das habe ich mir angewohnt hier. Ich werde ja auch daran erinnert. Laut genug ist es ja, wenn ein Krankenwagen hier vorbeifährt. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott mit diesem Gebet was macht. Was immer auch, ist dann seine Sache.